Ja, zu gestern nochmal. Danke, Joachim. Ich fand es auch einen wirklich guten Tag, guten Prozess. Und auch das Ergebnis fand ich super. Ich lese es euch nochmal vor. Die Liebe des Vaters, das Leben des Geistes und die Versöhnung Christi in Wasserburg. Das ist jetzt so dieses Motto, das wir für uns als Gemeinde, sage ich mal, gefunden haben. Und ich denke, das ist Segen letzten Endes. Das ist ein Ausdruck für Segen. Und Segen ist was, was mich jetzt so in der letzten Zeit so beschäftigt hat. Genau genommen hat mich ein Bibelvers sehr beschäftigt, den habe ich auch gestern vor den Tag gestellt und ich möchte ihn euch nochmal wiederholen. Da soll es heute drum gehen. 1. Mose 12, 1 bis 3, da spricht Gott zu Abraham. 1. Mose 12, 1 bis 3, es ist auch immer hier noch auf Englisch drauf. Also ich habe es hier vorne auch. Es ist auch hier auf Englisch, Joachim, gell? Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und besonders geht es mir um diesen Kernsatz: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also Gott gibt hier dem Abraham einen Auftrag, nämlich das Land, in dem er sich derzeit befindet, zu verlassen und in ein Land zu ziehen, das er ihm zeigen wird. Und Abraham war bereits schon vorher auf dem Weg gewesen, nämlich mit seinem Vater in dieses Land, aber irgendwie sind die auf halber Strecke stecken geblieben, haben sich niedergelassen, nämlich in Haran, und waren dort geblieben. Irgendwie ist der Weg da nicht weitergegangen, warum auch immer. Und der Vater war bereits verstorben, als Gott den Abraham erneut zum Aufbruch ruft. Ja? Der Abraham ist zu dem Zeitpunkt schon 75 Jahre alt, ein etwas älterer Herr schon. Und man muss sich da überlegen, was so ein Aufbruch in ein fremdes Land da bedeutet. Ja. Das heißt, die ganze Verwandtschaft verlassen, die ganze vertraute Umgebung, alles, was vertraut ist, hinter sich zu lassen, sich aufzumachen, sein ganzes Zeug zu packen. Wenn man schon denkt, was ein Umzug für uns bedeutet, ja, alles einpacken, alles irgendwie die haben ja keine Umzugslaster gehabt, ja, alles da auf seine Kamele packen oder was weiß ich, wie die da gereist sind damals, ja, alles zusammenpacken, alles mitschleppen. Unterwegs sein ist für einen alten Herr, also einen älteren Herrn mit 75 Jahren, jetzt nicht so ganz einfach. Das ist ein ganz schöner Aufwand, das ist eine mühselige Angelegenheit. Er ist ja nicht mehr der Jüngste, der Abraham. Und Gott verknüpft diesen Auftrag mit einem Versprechen, mit einer Verheißung. Und er sagt zu ihm: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Und Gott sagt: Ich will dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen, und fluchen, die dich fluchen. Also es geht hier um einen speziellen Segen. Und was heißt denn Segen? Was bedeutet Segen? Ich habe im Bibellexikon nachgeschaut, da steht drin: Segen ist die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen, sei es durch Gott selbst oder durch in der Macht Gottes handelnde Menschen. Die Kraft des Segens geht auf den Gesegneten über, erscheint fast wie selbstständig wirkend und wird durch Ausspruch und Handauflegung vermittelt. Also im Alten Testament sieht man das ganz oft, da ist das Praxis, da wird der Segen von Generation zu Generation immer weitergegeben. Und zwar durch Handauflegung und Aussprechen des Segens. Ja, also der Abraham segnet seinen Sohn, der Sohn Isaak segnet, ja, er segnet den Jakob anstatt dem Esau. Also normal ist es immer der Erstgeborene, der den Segen bekommt. Und man sieht da, dass dieser Segen auch was sehr Kostbares ist. Weil der Jakob, der erschmuggelt sich den sozusagen. Eigentlich würde dieser Segen ihm gar nicht zustehen, aber naja, er mogelt sich den, sagen wir mal, oder er kauft ihn, ja, weil das so was Wichtiges ist. Für einen Teller Linsengericht, ja, Linsengericht, genau. Ja. Und Jakob, ja, genau, und der Jakob segnet auch wiederum seine Söhne und seine Enkel und so weiter. Das geht immer so weiter. Der Segen wird immer von Generation zu Generation weitergegeben. Was bedeutet denn Segen für dich? Was würdet ihr sagen, ist Segen? Ideen? Gottes Beistand? Noch jemand eine Idee? Was bedeutet Segen? Wodurch fühlst du dich bis gesegnet? Ne? Ich würde unter Segen verstehen, dass Dinge gelingen. Ja, dass Gott uns beisteht in dem, was wir tun, dass die Dinge gelingen. Wir verstehen unter Segen Schutz, wir verstehen Versorgung, Kraft, alles Mögliche, was er uns gibt, was er uns schenkt. Es gibt materiellen Segen, steht auch in der Bibel, 5. Mose 28, 3 bis 5. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Da geht's um Versorgung. Ja, das sagt Gott. Deine ganzen Kühe und Viecher, die du hast, werden fleißig Kinder kriegen. Du wirst zu essen haben. Deine Felder werden Frucht bringen. Dein Backtrog, du wirst Brot haben in genug. Also da geht es um eine Versorgung, um eine ganz materielle, existenzielle Versorgung. Und es gibt aber auch geistlichen und nicht materiellen Segen. Der steht im Psalm 29. Der Herr wird seinem Volk Kraft verleihen. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Also da geht es um einen eher geistlichen, seelischen Segen. Ja. Kraft und Frieden ist uns dazu gesagt. Also Segen ist was sehr Vielfältiges, was ganz Breites. Ja, kann ganz viel bedeuten. Wir können auf vielfältige Art gesegnet werden von Gott. Das Gegenteil von Segen ist Fluch. Und der Fluch ist auch laut Bibellexikon der Entzug des Segens. Also wenn ich das Gute wegnehme, was bleibt? Nimmer viel, nicht viel Gutes zumindest, dann bleibt das Schlechte, sagen wir es mal so, ja. Wenn ich das Gute wegnehme, dann bleibt das Schlechte übrig. Also der Entzug des Segens bedeutet Fluch, habe ich gelesen. Und Fluch ist die Weissagung der Entziehung des Segens und der Strafe Gottes. So steht es im Bibellexikon drin. Ja, jetzt nochmal zurück zu dem Abraham. Der macht sich also auf den Weg, auf diesen beschwerlichen Aufbruch mit seinen 75 Jahren, nimmt alles auf sich, um sich auf ein Abenteuer mit Gott einzulassen, sage ich jetzt mal so. Und die Frage ist, wie kann er das? Oder warum macht er das? Er macht's, weil er Gott glaubt und weil er ihm vertraut. Und er muss da einfach Gott vertrauen, dass der ihn dahin führt, wo er ihn haben will. Und er nimmt seine Frau, seine Mägde, seine Knechte und seinen ganzen Hausstand. Also es ist ein großer Umzug irgendwie, ganz schön viel. Und sein Neffe Lot geht auch noch mit. 1. Mose 12, 4 bis 7 steht es. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Also in Kanaan angekommen, gibt Gott dem Abraham wieder die Verheißung: Du, schau mal, deinem Samen, also deinen Nachkommen, werde ich dieses Land hier geben. Nachkommen? Der Abraham hatte keine Nachkommen. Da waren keine. Er hatte keine Kinder. Und man könnte jetzt sagen: Hä, welche Nachkommen? Hab ich nicht. Aber der Abraham sagt es nicht, der baut stattdessen Gott einen Altar. Und der Altar ist ein Zeichen oder ein Ort als Zeichen der Anbetung, ein Ort der Dankbarkeit, ein Gott des Opfers, des Lobes, und es ist ein Erinnerungszeichen. Und es ist eine Erinnerung für den Abraham an Gottes Versprechen, an seine Verheißungen. Und in diesem Fall würde ich sagen, es ist ein Zeichen des Glaubens und des Vertrauens vom Abraham an Gott. Ja, er sagt ihm Danke damit. Und ich persönlich denke mir, ja, ich sage eigentlich meistens Danke, wenn ich das, was mir versprochen wurde, gegeben wurde, wenn ich es habe. Dann sage ich Danke, also das ist so meins. Aber der Abraham sagt es schon vorher. Ja. Er dankt ihm aufgrund der Verheißung. Und wenn man die Geschichte vom Abraham verfolgt, dann kann man sehen, dass der immer wieder Altäre gebaut hat. An ganz verschiedenen Orten hat er immer wieder Altäre gebaut. Und es ist immer wieder ein Zeichen des Dankes oder des Vertrauens, dass er auf die Verheißung, auf das Versprechen Gottes vertraut. Und es ist was ganz Wichtiges für sein geistliches Leben, dass er sich immer wieder erinnert an die Versprechen Gottes. Das ist eine Stätte der Erinnerung an die Verheißung, ans Versprechen. Und es ist eine Stätte der Begegnung mit Gott. An der Stelle begegnet Abraham immer wieder Gott. Und wir bauen ja heute jetzt keine Altäre mehr. Also ich habe noch nie einen gebaut. Ich weiß nicht, wie man sowas macht, einen Altar bauen, jetzt ganz praktisch. Und jetzt frage ich, wo ist für uns denn die Stätte der Begegnung mit Gott? Wo begegnest du Gott? Frage. Bitte? Überall? Ja, kann man überall. Wo besonders? Im Lobpreis? In der Stille? Wo noch? In seinem Wort vielleicht? Idee? In Gottes Wort kann man ihm sehr gut begegnen. Im Gottesdienst? Im Gebet? In der Begegnung mit ihm, im persönlichen Gebet, alles Städte der Begegnung. Und das ist alles wichtig für unser geistliches Leben. Also man muss da wirklich, denke ich, aufpassen, dass man das nicht vernachlässigt. Einfach nur so mal am Rande. Gut, zurück zu dem Abraham. Der zieht also weiter seines Weges, was mich auch gewundert hat, denn er ist ja jetzt eigentlich in diesem Land Kanaan, aber er zieht weiter, wahrscheinlich weil da diese Kanaaniter sind oder weiß ich nicht, der Zeitpunkt ist vielleicht noch nicht der richtige. Auf jeden Fall zieht er weiter seines Weges und dann bricht eine Hungersnot aus. Und aufgrund dieser Hungersnot flieht Abraham nach Ägypten. Und da hat er ein Problem. Wisst ihr, was er da für ein Problem hat? Welches Problem hat er denn? Er ist Ausländer, macht nichts. Genau, Bernd sagt's. Er hat das gleiche Problem wie der Bernd, eine schöne Frau. Er hat eine wunderschöne Frau. In dem Alter noch, ganz genau. Also diese Sarai muss wirklich eine wunderschöne Frau gewesen sein. wo ich auch gedacht habe, boah, die war ja nicht mehr die Jüngste, die war ja Mitte 60 schon bestimmt, gell, sowas umeinander. Ich frage mich manchmal, wie die das gemacht hat, ob die Gurkenmasken oder Facelifting oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, wie sie es getan hat. Es steht leider nicht drin. Das wäre jetzt der Tipp gewesen. Aber mit, ach so, Botox, wie auch. Also ich weiß nicht warum, aber diese Sarai muss eine wirklich wunderschöne Frau gewesen sein, eine ausnehmend schöne Frau. Die war so schön, dass der Abraham da irgendwie Angst gekriegt hat in Ägypten, weil er wusste, dass der Pharao in Ägypten auf wunderschöne Frauen absolut steht. Ja? Ja. Jetzt hat er ein Problem. Und er sagt, du, Schatzi, sagt er zu seiner Frau, der Pharao ist bekannt dafür, dass er auf schöne Frauen steht und der will bestimmt dich in seinem Harem haben. Und wenn der erfährt, dass du meine Frau bist, dann macht er mich bestimmt einen Kopf kürzer. Und das finde ich nicht gut. Also, machen wir es vielleicht lieber so, dass wir sagen, du bist meine Schwester, das ist ja auch nicht mal ganz gelogen, und sag ihm lieber nicht, dass du meine Frau bist, und dann macht er mich nicht einen Kopf kürzer, das finde ich besser so. Dann so, ja, so in der Art. Und es passiert dann auch so, der Pharao nimmt sich tatsächlich die Sarai als Frau, weil er ja nicht weiß, dass sie zum Abraham gehört. Er denkt, die ist da nicht verheiratet, ja. Und die Sachen laufen irgendwie ein bisschen blöd, ja. Gott bestraft den Pharao dafür. Also ich persönlich finde es immer ein bisschen unfair, weil ich mir denke, eigentlich hat den Mist ja der Abraham gebaut und nicht der Pharao. Aber es steht so da, Gott bestraft den Pharao dafür und irgendwie kriegt er das dann doch spitz, dass das da irgendwie mit dieser Frau zusammenhängt und mit dem Abraham, wie auch immer. Und der Abraham kriegt eine ordentliche Standpauke und fliegt hochkant samt Frau und seinen ganzen Gütern aus dem Land. So. So, und jetzt frage ich dich, war der Abraham dem Pharao ein Segen? Nicht wirklich. War der Abraham in der Situation seiner Frau ein Segen? Auch nicht wirklich. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Gell? Also mein Gott hat ja gesagt, du sollst ein Segen sein, aber in der Story war das irgendwie nicht so. Warum? Warum? Weil er Angst hatte. Der Abraham hatte einfach Angst. Der hat Angst gehabt und naja, hat einfach in dieser Situation, sage ich mal, versagt. Ja. Und ja, ist blöd gelaufen, ja, sage ich mal. Also er hat feige reagiert eigentlich, ja. Ist einfach so, muss man so sagen. Ja, gilt jetzt Gottes Segen und seine Verheißung für den Abraham trotzdem? Ja, oder? Tut's. Gilt trotzdem. Und jetzt frage ich ja, weiß Gott eigentlich, wo ich vielleicht manchmal ein Feigling bin? Also ich kann mich in dem Abraham ja manchmal auch wiederfinden. Ja? Ich bin auch nicht immer so mutig. Weiß Gott das? Ja. Kennt er deine Schwächen? Auch, oder? Gilt sein Segen trotzdem? Ja, gilt trotzdem. Gottes Segen gilt trotzdem, auch da an den Stellen, wo wir versagen. Ja? Ich meine, wir müssen die Konsequenzen für unser Handeln ziehen oder tragen dann oft. Ja? In dem Fall fliegt halt der Abraham aus dem Land. Und es ist nicht immer angenehm, also schön war das sicher auch nicht. Aber Gott geht weiter mit ihm, er ist trotzdem weiter mit ihm unterwegs. 1. Mose 13, 1 bis 2. So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold. Abram war reich, der war wohlhabend, der ist aus dem Land gezogen und war immer noch wohlhabend. Ist das ein Segen? Schon, oder? Würde man so sehen. Ist ein Segen, wohlhabend zu sein, der war reich. Also der war gesegnet, trotz allem war er gesegnet von Gott weiterhin. Trotz dieses Fehltritts, sage ich jetzt mal. Ja. Und der Segen, der war sogar so groß, dass die Weideflächen, wo die sich aufgehalten haben, nicht mehr gereicht haben. Ja. Abram und Lot zusammen hatten so viele Tiere, so große Herden, dass die ganzen Weideflächen nicht mehr ausgereicht haben. Und so kam es zur Auseinandersetzung zwischen den Hirten von Lot und Abraham. Und die haben sich getrennt. Ja? Und der Abraham hat gesagt, okay Lot, such dir aus, gehst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Oder gehe ich nach links, dann gehst du nach links, gehe ich nach rechts. Du kannst dir aussuchen, wo du hin willst, ich nehme einfach die andere Richtung. Und so haben sie sich getrennt, sind getrennte Wege gegangen, damit irgendwie sie mit ihrem ganzen Reichtum zurechtkamen anscheinend. Gell? Und im 1. Mose 13 geht es dann weiter, 14 bis 18. Als Lot sich von Abram getrennt hatte, da sprach der Herr zu Abram, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn ich will's dir geben. Und Abram zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Das hat er immer so gemacht. Der hat immer Gott einen Altar gebaut. Ja, und da ist wieder genau dasselbe. Gott sagt, ey, schau dich um. Das ganze Land will ich deinen Nachkommen geben. Und es werden so viele sein, dass kein Mensch die zählen kann. Und er redet wohlgemerkt von Nachkommen, wo noch nicht ein einziger kleiner, winziger Nachkomme zu sehen ist. Nicht einer ist da. Ja, nichts, da ist nichts zu sehen. Und Abraham baut wieder einen Altar, weil er Gott vertraut, weil er sagt, okay, Herr, wenn du das sagst, dann wird das wohl schon so sein. So. Also es wiederholt sich immer wieder und irgendwann passiert Folgendes, dass sich verschiedene Könige zusammentun und sich gegenseitig bekriegen. Und infolge dieser Auseinandersetzung wird der Lot samt seiner Familie gefangen genommen und verschleppt. Und der Abram, der hört da davon, ja, auch wenn er nicht mehr mit dem Lot beieinander ist, hört er davon, dass das passiert ist und er macht sich auf mit seinen ganzen Knechten und Männern, die er da zur Verfügung hat, macht er sich auf und befreit den Lot aus dieser Gefangenschaft. Also den Lot und seine ganze Familie befreit er. Frage, war der Abram da ein Segen für den Lot? Schätzungsweise schon. Genau. Ja, und dann passiert was, und das finde ich bemerkenswert. 1. Mose 14, 17 bis 20. Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also da kommt ein König, dieser Melchisedek oder Melchisedek, ich weiß nicht, wie man den genau spricht. Das ist der König von Salem. Das bedeutet König der Gerechtigkeit und des Friedens. König der Gerechtigkeit und des Friedens. Kennt ihr einen, der noch so heißt? Jesus wird so genannt, König der Gerechtigkeit und des Friedens. Und er war außerdem Priester Gottes des Höchsten. So wird Jesus auch mal genannt. Also, das ist ein Hinweis auf Jesus irgendwie. Und dieser Melchisedek, der reicht dem Abraham, was reicht er ihm? Brot und Wein. Ja, an wen oder was erinnert uns das? Brot und Wein. Klares Bild, oder? Abendmahl, Brot und Wein. Jesu Leib, Jesu Blut, Brot und Wein. Das Bild dafür. Das ist Abendmahl als Zeichen des neuen Bundes. Ja? Der Abraham ist im alten Bund, aber für uns ist es Zeichen des neuen Bundes Gottes. Das ist das Zeichen für den Opfertod Jesu für unsere Sünden. Das ist das Zeichen der Vergebung. Das ist das Zeichen der Versöhnung mit Gott. Das ist Zeichen für Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Segenszeichen, oder? Würde man mal so sagen. Da geht es um Segen. Er segnete ihn, steht ja auch da. Er segnete ihn. Und das ist wirklich so ein Vorausdeuten vom alten zum neuen Bund. Und Abraham nimmt diesen Segen. Und was tut er noch? Er gibt dem Melchisedek den Zehnten von allem. Also alles, was er erbeutet hat, da gibt er diesem Melchisedek den zehnten Teil davon, ein Zehntel. Und das ist, gilt für heute auch noch ein Stück. Segen ist empfangen, ja, durch Jesus selbst, durch seinen Tod empfangen wir den Segen in Brot und Wein zum Beispiel. Und wir geben etwas zurück. Das gehört dazu. Wir geben einen zehnten Teil zurück. Also heute ist es Praxis, dass wir, wenn wir Teil der Gemeinde sind, einen zehnten Teil unseres Geldes Gott zurückgeben, indem wir den Zehnten zahlen. Das ist, das gehört zum Segen dazu. Also wenn du das nicht tust, würde ich mal drüber nachdenken. Das gehört dazu. Segen ist geben und Segen ist erst nehmen und dann geben, sonst geht's nicht. Gell? Beides gehört zum Segen dazu. Und beides ist gesund. Kennt ihr den Spruch, geben ist seliger denn nehmen? Kennt ihr den? Stimmt der? Gute Frage, gell? Gute Frage. Ich würde sagen, es stimmt nicht nur. Weil ich denke, wenn wir nur geben, haben wir irgendwann nichts mehr zu geben und dann ist alle Bimbam und dann haben wir nichts mehr zu geben und dann ist fertig. Also ich glaube, dass Geben und Nehmen in eine Ausgewogenheit gehört. Das gehört ausgewogen. Wir können nur geben, wenn wir auch nehmen oder nehmen, wenn wir nur geben. Oder es gehört ausgewogen, glaube ich. Wenn man nur gibt, hat man irgendwann nichts mehr zu geben und auch nichts mehr zum Leben, weil dann nichts mehr da ist, wenn nicht von irgendwo was kommt, das wir nehmen und empfangen können. Und wenn wir nur empfangen und nehmen, ja, es ist wie wenn wir nur essen und essen und essen, dann wären wir ganz dick und träge und das ist auch nicht gesund, ja? Dann ja. Also es gehört beides dazu, ja? Geben, empfangen und weitergeben. Genau, gehört beides zum Leben. Ja. Und es gehört beides zum Segen dazu. Also es gehört beides zum Segen. Ja, und an der Stelle möchte ich jetzt diese Geschichte vom Abraham mal verlassen. Wir wissen ja, dass Gott, also für Abraham war die Geschichte damit noch nicht fertig. Gott ist weiter mit ihm gegangen. Wir wissen, dass er seine Nachkommen dann irgendwann bekommen hat. Und ja, wir kennen die Geschichte, sie geht weiter. Sie hat sich auch erfüllt. Und ich möchte jetzt aber eher hier in unsere Zeit kommen sozusagen. Genau, Abraham hat sich aufgemacht, Gott im Glauben und Vertrauen nachzufolgen. Und wenn wir das genauso machen wie er, uns auf den Weg machen, aufbrechen, dann gilt uns die Verheißung auch. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das gilt für uns auch. Weil Jesus selbst hat uns dieses Zeichen des neuen Bundes, Brot und Wein, gegeben. Ja? Er hat uns da teilhaben lassen daran. Und unser erster Aufbruch passiert in der Bekehrung. Ja, wenn wir uns für Jesus entscheiden, ist es unser erster Aufbruch. Da verlassen wir das alte Leben, wir gehen neue Wege mit Gott, mit Jesus. Aber wir müssen uns auch wie Abraham immer wieder neu aufmachen, immer wieder neu Gott vertrauen, immer wieder neu uns entscheiden, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Ich habe jetzt noch einen Text aus dem Galaterbrief dabei. Galater 3, 1 bis 14, da bezieht sich der Paulus auch auf diesen Abraham. Warum wollt ihr Christen in Galatien das denn nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so durcheinander bringen? Habe ich euch das Sterben Jesu Christi am Kreuz nicht so geschildert, als hättet ihr alles mit eigenen Augen gesehen? Beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? Das kann ich einfach nicht glauben. Ich frage darum noch einmal, warum schenkt Gott euch seinen Geist und lässt Wunder bei euch geschehen? Weil ihr das Gesetz erfüllt oder weil ihr von Christus gehört habt und an ihn glaubt? Erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen Abrahams sind alle die glauben. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft: Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt ganz klar, jeden soll der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten Gottes Gesetz erfüllt. Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann, ist ebenfalls klar. Denn schon der Prophet Habakuk sagt, nur wer Gott vertraut, wird leben. Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Hier gilt, nur wer seine Forderung erfüllt, wird leben. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen, wie es vorausgesagt war. Wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch den Tod Jesu am Kreuz allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus werden wir alle den Geist Gottes empfangen, wie Gott es versprochen hat. Das ist jetzt ein langer, dicker Text. Die Galater haben anscheinend versucht, oder haben von den nicht-jüdischen Christen verlangt, sich an diese traditionellen jüdischen Regeln zu halten, also diese Gesetze zu befolgen. Und Paulus sagt hier ganz klar, nicht durch das Befolgen von Gesetzen und Regeln gefallen wir Gott, sondern nur dadurch, dass wir an Jesus glauben. Nur dadurch. Durch diesen Glauben sind wir Nachkommen Abrahams, sagt er da. Und als Nachkommen Abrahams sind wir Erben des Segens Gottes. Dadurch ererben wir ihn. Wir gelten als seine Nachkommen sozusagen und Erben des Segens durch den Glauben. Und dieses Erbe gilt für alle Völker, für jeden Menschen, der glaubt, egal wo, sogar hier in Wasserburg. Wenn wir Jesus glauben und vertrauen. Und dann als Segensgeschenk gibt es noch den Heiligen Geist obendrauf, sage ich jetzt mal so, etwas salopp. Also mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden alle gesegnet, die ebenso glauben wie er, steht da in Vers 9. Und im Gegensatz dazu redet er vom Fluch des Gesetzes. Und damit sagt er, dass nur derjenige gesegnet werden kann, der das ganze Gesetz bis ins allerletzte Tüpfelchen einhält, dass nur der gesegnet werden kann. Und das ist keinem Menschen möglich. Das können wir Menschen nicht. Das funktioniert nicht. Und nachdem wir das nicht können, wird uns der Segen sozusagen, wenn wir es auf diesem Weg versuchen, entzogen, weil es eben nicht erfüllt ist. Und dann stehen wir unter einem Fluch. Fluch ist Entzug des Segens. Ja, und weil Jesus diesen Gesetzesfluch, sage ich jetzt mal, auf sich genommen hat, können wir im Glauben an ihn in diesen Segen Abrahams eintreten. Deswegen, als Nachkommen Abrahams, als Segen, als Erben des göttlichen Segens. Und das ist eine Berufung. Das ist eine echte Berufung. Ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist eine Berufung, das ist ein Auftrag auch. Du sollst ein Segen sein. Und da möchte ich jetzt nochmal das von gestern hinhängen. Ja? Lieben, leben und versöhnen. Ja? Die Liebe Gottes, das Leben des Geistes und die Versöhnung Christi. Das zu leben ist Segen und das ist eine Berufung. Das passt genau da rein. Das ist unsere Berufung als Gemeinde, sage ich jetzt mal so. Oder als Christen allgemein, das hat jeder Christ, diese Berufung. Aber wir haben es jetzt speziell für uns genommen. Genau. 1. Petrus 3, Vers 8 und 9 heißt, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Ja, wir sind berufen, Segen zu erben und wir sind berufen zu segnen, den Segen weiterzugeben. Segnen fällt jetzt nicht immer leicht. Manchmal ist Segnen nicht so einfach, vor allem wenn man Schwierigkeiten hat mit irgendwem, fällt es einem schwer. Und vielleicht wäre es mal eine gute Übung, darüber nachzudenken, ja, bei wem fällt es mir schwer, den zu segnen und für den mal eine ganze Woche lang wirklich segnend zu beten. Ich glaube, dass das eine gute Übung ist. Wer Hausaufgaben machen möchte, der nehme diese mit, mal darüber nachzudenken, für wen fällt es mir schwer, segnend zu beten und das mal eine Woche zu üben und zu machen. Nur so als Gedanke. Gut, im Alten Testament, da sprachen die Priester und die Könige den Segen aus. Das war den Priestern und Königen vorbehalten, zu segnen. Und im Neuen Bund hat uns Jesus hat Jesus jeden Christ berufen dazu, König und Priester zu sein und zu segnen. Also jeder ist aufgerufen, das zu tun, den anderen zu segnen. Ja, heute ist kein Abendmahlsgottesdienst offiziell. Ich habe trotzdem eins mitgebracht, weil ich das jetzt einfach nochmal mit euch. Segen empfangen durch Brot und Wein. Und den Segen weitergeben, das möchte ich jetzt einfach ganz praktisch mit euch machen. Ganz, ganz praktisch. Segen empfangen, Gottes Segen als Zeichen der Versöhnung, der Vergebung. Ja. Und ich möchte jetzt, dass wir das Brot und den Wein dann, oder Traubensaft, ich habe nur einen Saft dabei, nehmen und wirklich dem Nächsten weitergeben, wirklich als ganz bewusst als Zeichen des Segens, ja, dass wir es empfangen als Zeichen des Segens Gottes und dass wir es weitergeben als Segen für den Nächsten. Das wäre mir jetzt, liegt mir irgendwie heute auf dem Herzen. Empfange den Segen Gottes und gib ihn weiter. Wer das Abendmahl jetzt nicht nehmen möchte, darf es auch gern vorbeigehen lassen. Aber ja, mir wäre es einfach wichtig, das heute mal zu praktizieren nochmal. Genau. 1. Korinther 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, und so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also ich habe jetzt hier ein Brot dabei und gibt es dem Franz. Franz, Jesu Blut, Jesu Leib für dich und ich bitte dich, das zu nehmen und weiterzureichen an den Nächsten. Ich habe hier jetzt leider nur einen Becher. Bitte wisch den gut ab. Ich habe es jetzt nicht anders. Dieter, das Blut Jesu für dich zur Vergebung der Sünden sei gesegnet. Gut, am Schluss möchte ich euch einfach nochmal segnen. Ich würde euch bitten, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich und er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und der Herr sei dir gnädig, jetzt und in Ewigkeit. Amen.